NZZ-Akzent. Der Flughafen JFK in New York. Wenn man da gelandet ist, dann gibt es noch eine kleine Hürde zu überwinden, bevor man wirklich ins Land darf. Die Routinebefragung durch die Grenzbeamten. Die wollen wissen, warum man da ist, wie lange man bleibt und wo man unterkommt. Ich erinnere mich an meine letzte USA-Reise vor Jahren. Ich war da schon nervös, wurde dann aber recht fix und freundlich durchgewunken. Nadine, du hast Lara getroffen, eine Schweizer Lehrerin, und sie wurde nicht einfach durchgewunken am JFK.
Genau, Lara hat am JFK etwas erlebt, das sie dann später im Gespräch mit mir als traumatischen und entmenschlichenden Albtraum bezeichnet hat. Sie wollte mit einem gültigen ESTA, also mit einer gültigen Reisegenehmigung, einreisen. Und dennoch ist alles anders gekommen, als sie sich das erhofft hat. Und damit ist Lara nicht die einzige Europäerin, die Schwierigkeiten hat an den amerikanischen Grenzen.
Eine Schweizerin will nach New York reisen und landet in einem Albtraum. Reporterin Nadine Brügger erzählt ihre Geschichte und was sie mit Trumps Grenzpolitik zu tun haben könnte. Ich bin Sarah Ziegler. Wir nennen Lara in dieser Geschichte zwar so, sie heißt aber eigentlich anders und möchte anonym bleiben. Nadine, was ist ihr denn genau am Flughafen passiert?
Lara wollte am 9. April in die USA einreisen. Sie ist um 16 Uhr gelandet und dann ganz normal halt durch die Passkontrolle. Und Lara hat gesagt, was sie in New York machen will, nämlich ihren 38. Geburtstag feiern. Sie wollte Freunde treffen, doch statt von diesem Grenzbeamten durchgewunken zu werden, hieß es plötzlich «Follow this guy». Und dann haben 6 Stunden Befragung angefangen, 6 erstmal schon ganz schlimme Stunden für Lara.
Wusste sie denn zu diesem Zeitpunkt etwas Genaueres oder hatte sie wirklich nur dieses Follow this guy, folgen Sie diesem Mann gehört und niemand hatte ihr gesagt, was jetzt gerade das Problem ist bei ihrer Einreise?
Lara wusste ganz lange nicht, was das Problem ist bei ihrer Einreise. Am Ende hat sich dann herausgestellt, dass Lara geflaggt wurde, so heißt das, wenn eine Person im System auffällt, weil Lara sehr regelmäßig, nämlich bis zu 4-mal im Jahr, mit einem ESTA-Formular in die USA einreist. Und der Grund dafür, dass Lara so oft in die USA einreist, ist, dass sie mal dort studiert hat. Sie hat mit dem Studentenvisum auch dort gearbeitet, sie hat Steuern bezahlt. Sie hat natürlich sehr viele Freunde dort, weil sie dort ein Leben hatte. Und deswegen ist sie so regelmäßig dahin zurückgeflogen. Dann haben sie ihr das Smartphone abgenommen, sie haben es durchsucht und sie haben dort gesehen, dass Lara teilweise remote arbeitet, dass sie auch im Gepäck einen Laptop mit dabei hatte. Und sie sind durch dieses Durchsuchen des Smartphones sind sie auf den Verdacht gekommen, dass Lara nicht für ihr Geburtstagsfest in die USA einreisen will, sondern dass Lara in den USA illegal arbeiten möchte.
Durfte sie sich dazu äußern, das bestreiten?
Lara hatte die Wahl, man hat sie unter Druck gesetzt, so erzählt sie das. Man habe ihr gesagt, entweder du bestätigst unseren Verdacht und gibst zu Protokoll, ja, ich hatte vor, in den USA zu arbeiten, oder wir stecken dich ins Gefängnis. Mhm. Und naja, Lara wollte zwar nicht ins Gefängnis, aber sie wollte auch nicht lügen, weil sie genau wusste, wenn ich sage, dass ich in den USA arbeiten wollte, was nicht gestimmt hat, dann kann ich sowieso nicht einreisen. Also ist sie standhaft geblieben und hat gesagt, ich will nicht in den USA arbeiten.
Und wie ging es dann weiter?
Lara war wahnsinnig schlagfertig, wie ich das so von mir aus beurteilen kann. Sie hat mir erzählt, dass sie gesagt hat, sie wolle, wenn sie so behandelt werde, mit einem Anwalt sprechen und sie wolle Kontakt zur Schweizer Botschaft. Allerdings hat sie die nicht bekommen, weil es hieß, sie sind keine amerikanische Staatsbürgerin, sie haben hier keine Rechte. So saß Lara dann wieder lange Zeit einfach da und wusste nicht, wie es weitergeht. Und kurz vor Mitternacht hieß es dann ganz offiziell, sie dürfen nicht in die USA einreisen.
Dann würde man denken, dass sie dann einfach zurückgeschickt wird, dann vom Flughafen aus sofort Rückreise, oder?
Genau, aber statt, dass man sie ins Flugzeug zurückgeschickt hätte, in die nächste Maschine, hat man sie erstmal festgekettet an einem Stuhl, der dort so am Boden verankert war, und nochmals einfach 2 Stunden warten lassen. Und nach diesen 2 Stunden wurde sie in einen Polizeivan gesetzt und fuhr erstmal 1,5 Stunden irgendwo hin. Sie wusste nicht, wo es hinging. Sie war an den Füßen und an den Händen gefesselt. Sie hatte auch eine Belly Chain. Man kennt es irgendwie von Prison Break oder
von Schwerverbrechern,
diesen, ja. Genau, von diesen Serien aus den Gefängnissen. Und so gefesselt kam sie dann irgendwann mitten in der Nacht in New Jersey an im Elizabeth Contract Detention Center. Das ist sehr berüchtigt. Es gibt in den USA immer wieder Proteste gegen dieses Center, weil die Bedingungen dort anscheinend schrecklich sind. Es gibt manchmal nicht einmal sauberes Trinkwasser, geschweige denn Hygieneprodukte und so weiter.
Was haben Sie denn jetzt da vor Ort in New Jersey in diesem Center mit Lara gemacht?
Lara kam da erstmal an. Sie hat bei ihrer Ankunft in diesem Gefängnis ihre Periode gekriegt. Sie hatte ganz, ganz starke Schmerzen und sie hatte auch starke Blutungen. Und sie hat darum gebeten, dass man ihr wenigstens irgendwie einen Tampon gibt, irgendwas. Und es ging ganz lange, bis sie dann tatsächlich eine Binde, so eine Slip-Einlage bekommen hat. Dann wurde sie in eine Zweierzelle gebracht. Da gab es eine Bank zum sich draufsetzen und ein Plumpsklo. In dieser Zelle saß bereits eine Französin, die das Gleiche erlebt hat wie Lara, die auch an der Grenze aufgehalten worden ist. Und ich konnte auch mit dieser Französin sprechen und sie hat immer wieder gesagt, c'était un cauchemar, es war ein Albtraum.
Wird sie denn dann wenigstens irgendwann medizinisch betreut oder kommt jemand zu ihr, spricht mit ihr?
Es kommt tatsächlich ein Arzt in die Zelle und er muss herausfinden, ob Lara und die Französin schwanger sind. Lara mit ihren starken Blutungen, die Französin ist etwas über 50 Jahre alt. Der Schwangerschaftstest ist Pflicht. Und die beiden werden also von diesem Arzt untersucht. Und Lara hat mir erzählt, obwohl das unangenehm war, war dieser Arzt eigentlich die erste Person in dieser ganzen Geschichte, der sie einigermaßen respektvoll behandelt hat. Er hat sie gefragt, woher sie denn komme. Und sie hat gesagt, sie sei aus der Schweiz. Dann sagt er, das sei interessant. Eine Schweizerin habe er jetzt noch nicht gehabt im Gefängnis. Aber er habe jeden Tag bis zu 2 Menschen aus Europa und das sei neu. Das habe es vor der Trump-Administration so nicht gegeben. Dass Leute mit gültigem ESTA, mit gültigem Visum, teilweise sogar mit einer gültigen Green Card einreisen aus einem europäischen Land und dann eben doch in einem dieser Detention Center landen.
Lässt sich dieser Eindruck belegen?
Ja, ich habe mit den amerikanischen Behörden gesprochen und gefragt. Und sie haben mir gesagt, es sei so, dass seit Trump an der Macht sei, die illegale Immigration so stark zurückgegangen sei, dass man jetzt wieder mehr Kapazitäten frei habe, um an der Grenze die normale Grenzarbeit zu verrichten, nämlich Einreisende zu kontrollieren und ihre Angaben halt nachzuverfolgen. Und deswegen würden halt auch mehr Europäer kontrolliert.
Das sind schöne Aussichten.
Ja, freut man sich.
Ja, wie ging es für Lara weiter, nachdem der Arzt dann wieder weg war?
Lara und die Französin kamen dann von dieser kleinen Zweierzelle in einen großen Raum. Lara hat ihn die Turnhalle genannt und sie hat es beschrieben, man komme in diesen wirklich großen Raum. Der hat ein Dachfenster, da kommt Tageslicht herein. Die Luft ist sehr kalt, es ist Air Conditioning, also Klimaanlage, die Luft ist trocken und kalt. Lara und die Französin und auch alle anderen Insassen, die trugen einfach ein T-Shirt, also sie haben alle sehr gefroren da drin. Es gab auf der einen Seite die Betten, eines neben dem anderen. Dann auf der gegenüberliegenden Seite ein paar Tische, an die man sich setzen konnte, zum Essen zum Beispiel. Es gab Telefone, mit denen man zu bestimmten Zeiten nach Hause anrufen konnte oder halt auch mit einem Anwalt telefonieren konnte. Und es gab 2 Duschen und 2 Toiletten, beide nicht abgegrenzt. Das heißt, man hat in diesem großen Raum eigentlich absolut keine Privatsphäre, zu keinem Moment. Und das ist besonders hart, weil in diesem Raum 20 Frauen festgehalten wurden und manche schon sehr lange.
Was meinst du mit sehr lange?
Lara spricht Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch und deswegen kam sie ganz schnell ins Gespräch mit ganz vielen verschiedenen von diesen Insassinnen. Und es gab zum Beispiel 2 Venezolanerinnen, die sind seit einem Jahr in diesem Raum. So haben sie es Lara erzählt. Und es gibt nicht wie bei den Serien, die wir kennen, diesen Spaziergang im Gefängnishof, weil es Tageslicht gibt in diesem Raum, bleiben die Frauen einzig und allein in diesem einen Raum.
Seit einem Jahr?
Seit einem Jahr, weil die USA und Venezuela keine klare Deportationsregelung haben. Das wird immer wieder neu verhandelt. Und es gab auch eine andere Frau, Die hat 6 Wochen zuvor ein Baby gekriegt.
Das mit ihr dann dort war?
Nein, das Kind war draußen, sie war drinnen und sie musste mehrmals am Tag ihre Muttermilch abpumpen. Die wurde dann nach draußen gebracht und damit hat man dann das Kind gefüttert. Und ja, die Vorstellung ist nicht so schön.
Nee, da fällt einem dann an der Stelle auch nicht so richtig viel zu ein. Aber erzähl uns doch, wie es mit Lara dann weitergegangen ist, weil du ja mit ihr gesprochen hast, nachdem sie dann wieder frei war.
Genau, ich habe Lara getroffen, als sie wieder zurück in der Schweiz war. Lara war 24 Stunden insgesamt in diesem Albtraum, wie sie es selbst nennt. Und irgendwann am nächsten Tag kamen dann die Beamten und haben gerufen, Number 18, are you ready for deportation?
Number 18 war sie dann, Nummer 18.
Genau, jede Insassin wurde nicht mehr beim Namen genannt, sondern bei einer Nummer. Und so bekam Lara dann wieder Ketten angelegt, an den Händen, an den Füßen und auch wieder am Bauch. Und wurde zurück in den Flughafen gebracht, mit Sicherheitsleuten durch den Flughafen eskortiert, ins Flugzeug gesetzt. Dort wurden dann die Handschellen weggenommen. Aber es muss wahnsinnig unangenehm gewesen sein für sie, weil halt alle zugeschaut haben. Das war ein ganz normaler Linienflug. Und ich glaube, als normale Touristin staunt man da schon, wenn jemand mit so viel Sicherheitsaufwand ins Flugzeug gebracht wird.
Ich hätte sehr wahrscheinlich auch komisch geguckt, ehrlich gesagt. Für Lara war die Zeit in Haft jetzt nach 24 Stunden schon vorbei und schon sage ich, weil sie dort ja andere Frauen getroffen hat, die schon länger dort sind. Wie kommt es zu diesen zeitlichen Unterschieden?
Einerseits ist der Grund dafür, dass die Schweiz und die USA halt ein Deportationsabkommen haben. Aber wie lange genau jemand in dieser Untersuchungshaft oder in diesem Gefängnis verbleibt, ist wahnsinnig willkürlich. Es gibt deutsche Staatsbürger, die dort mehrere Wochen waren. Und Lara kam nach diesen 24 Stunden zurück. Sie kämpfte danach aber auch mit einem, wie sie sagt, Trauma. Ihre Monatsblutung, die hielt über 2 Wochen an. Sie hatte Schlafstörungen. Ja, das hat sie schon physisch und psychisch mitgenommen.
Und nachdem wir diese Geschichte jetzt von Anfang bis Ende gehört haben, frage ich mich die ganze Zeit, das war doch nicht rechtmäßig, was da passiert ist, oder?
Das denkt man. Ich habe mit einem Anwalt gesprochen, mit einem Schweizer Anwalt, der sich diesen Fall von Lara auch gut angeschaut hat. Und er sagt, in einem europäischen Land wäre das nicht rechtmäßig, aber in den USA scheint das so alles in Ordnung zu sein. Wir wissen, es gibt 2 Schweizer, denen das passiert ist. Es gibt auch eine kleine 2-stellige Zahl an deutschen Staatsbürgern, denen das passiert ist. Es wurden in den Medien auch schon Franzosen, Engländer zitiert, die ganz ähnliche und teilweise auch noch heftigere Erfahrungen gemacht haben. Das Problem bei Lara ist auch, also eben einerseits wurde ihr vorgeworfen, dass sie in den USA habe arbeiten wollen, was sie sagt, stimmt nicht. Die Tatsache ist aber, dass sie früher in den USA gearbeitet hat. Lara macht auch Unterricht via Videocalls. Das hat sie auch schon aus den Ferien gemacht. Sie hat auch schon Mails beantwortet während ihrer Ferien. Also sie hat auch schon aus den USA gearbeitet für ihren Arbeitgeber in der Schweiz. Aber das amerikanische Recht ist so, dass selbst das Beantworten von E-Mails auf amerikanischem Boden, auch wenn das nicht für einen amerikanischen Arbeitgeber ist, dass es eigentlich illegal ist.
Siehst du, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst als jemand, der mit einem Esther einfach eingereist wäre und vielleicht noch ein paar Arbeits-E-Mails kurz beantwortet hätte. Trotzdem, auch mit dieser Tatsache, die Art und Weise, wie Lara dort behandelt wurde und mit diesem falschen Verdacht in dem Fall ja auch rausgezogen wurde, würde ich als Grund dafür nehmen, wenn ich wieder zu Hause wäre, zu sagen, ich klage.
Ja, so wie ich Lara kennengelernt habe, hätte sie große Lust zu kämpfen. Sie hat sich deswegen auch mit einem Anwalt besprochen in der Schweiz. Der hat einerseits gesagt, ja, was dir widerfahren ist, das ist Willkür, das ist eine Verletzung deiner Grundrechte und deiner Menschenwürde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einer Klage gegen die USA durchkommen würde, ist wahnsinnig klein, weil sie als Einzelperson klagen müsste und die USA keinem Gericht unterstehen, das solche Einzelklagen überhaupt zulässt. Also es fehlt eigentlich die juristische Institution, bei der Lara klagen könnte.
Und gibt es irgendeine Institution, die ihr helfen könnte, die gegen die USA klagen könnte?
Es gibt natürlich das Auswärtige Amt der Schweiz, das EDA, das sich für sie gewährt hat. Man hat bei der amerikanischen Botschaft in Bern angemeldet, dass man diesen Umgang mit Schweizer Bürgern in den USA problematisch findet. Viel mehr liegt anscheinend nicht drin. Was das EDA gemacht hat, ist, sie haben ihre Reisehinweise angepasst, sie haben sie stark verschärft. Es steht da, dass man auch verhaftet werden kann, wenn man an der US-Grenze einreisen will. Und was mir der Anwalt gesagt hat, mit dem ich gesprochen habe, ist, wenn sie in die USA reisen, dann ohne Arbeitsgeräte, ohne Laptop und eigentlich auch ohne Smartphone, auf dem zum Beispiel die Arbeits-E-Mails drauf sind, damit dieser Verdacht, man wolle in den USA arbeiten, gar nicht erst entsteht.
Jetzt hat Lara aber ja Verbindungen nach New York. Sie ist zurück in der Schweiz, aber sie wollte dort ihre Freunde besuchen, den Geburtstag feiern. Steht sie denn jetzt nach dieser Deportation für den Rest ihres Lebens auf einer schwarzen Liste oder dürfte sie es nochmal versuchen?
Sie wird mit einem ESTA, mit dieser ganz einfachen Reisegenehmigung, nicht mehr einreisen dürfen. Davon ist sie verbannt. Sie ist aber nicht aus den USA insgesamt verbannt worden. Das heißt, wenn sie ein Arbeitsvisum bekommt, wenn sie ein offizielles Reisevisum kriegt, dann könnte sie auch wieder einreisen.
Aber die vielleicht entscheidendere Frage ist ja auch, würde sie das nach dem Albtraum überhaupt noch wollen?
Eigentlich im Moment nein. Dazu habe sie wirklich den Mut nicht. Gleichzeitig haben wir sie aber auch anders genannt, als sie tatsächlich heißt, weil sie gesagt hat, vielleicht werde ich irgendwann den Wunsch doch wieder haben, zurück in die USA zu reisen. Und dann möchte ich nicht, dass wegen diesem Artikel, in dem mein voller Name steht, das alles noch schwieriger wird.
Danke, Nadine, dass du uns Laras Geschichte erzählt hast. Die könnt ihr auch online nochmal im Detail nachlesen. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.